Ich habe auch spät gemerkt, dass ich heute eingetragen bin. Und dann natürlich kommt so einem irgendwie ein Sturm vor. Ja, was sagst du? Und so eigentlich letzter Tag vor diesen Tagen, am Donnerstag, da habe ich viele Gedanken durchgewirbelt, kann man sagen. Und habe mich dann einfach so ganz in Gottes Hand gelegt und habe gemerkt, man muss einfach mehr Gott vertrauen und zu rechter Zeit wird er das Rechte geben. Und ich habe mich so an manches erinnert, wie Gott mich segnete, auch ein bisschen auch in meiner Kindheit. Und wenn man mit der Jugend arbeitet, dann muss man irgendwie manchmal selbst jung sein. Das ist immer so. Ich fühle mich irgendwie immer so ganz einer aus ihnen. Und ich denke, für die, die mit Kindern arbeiten, die müssen selbst Kinder sein, damit sie die Kinder verstehen und irgendwie auf Augenhöhe mit ihnen sprechen können. Und ganz früh den Kindern und den Jugendlichen einpflanzen und zeigen, wo das Glück liegt. Und dass sie ganz von früher schon dieses Glück suchen. Und ich war mal mit Fahrrad unterwegs und dann, da war gerade Lotto so richtig, Jackpot so hoch. Und die Leute, die haben richtig mitgespielt. Jetzt fahre ich und da steht vorne so ein Schild und Lotto, knack dein Glück. Und jeder Mensch will doch glücklich sein und da, das spricht an. Und Leute versuchen irgendwo ihr Glück und es ist so schön, dass wir nicht irgendwie ein ganz, ganz kleiner Prozent. Wenn man, wie die Leute so reinfallen, es ist die Wahrscheinlichkeit, glücklich zu werden, zum einen Gewinn zu machen, ist so unwahrscheinlich klein. Und doch, warum kaufen die Leute Lottoschein? Ein klein bisschen vielleicht Hoffnung. Ein klein bisschen Hoffnung. Und das ist so schön, dass wir dürfen 100% Hoffnung haben. Und die Bibel zeigt auch den Weg zum Glück. Und Gott braucht auch junge Menschen, die sich ganz auf die Gottes Seite stellen und dieses 100% suchen. Und dann habe ich gedacht an einige Menschen in der Bibel, die drei Worte sagten. Hier bin ich. Einfach so, hier bin ich. Und es ist so interessant, dass da eigentlich fängt der Wendepunkt an. Dieses sich ganz zur Verfügung stellen. Und ich lese einige Verse. Erstmal 1. Mose 22, 1. Da sagt das Wort: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und jetzt lesen wir Vers 11. Da steht: Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Sehen wir, im zweiten Vers sagte er dann zweimal, Abraham, Abraham. Ich denke, wie freute sich Gott, dass Abraham wirklich bereit war, das Beste für den Herrn zu geben. Und jetzt hier bin ich. Und dann war Gott ganz für ihn. Er sagte, weil du solches getan hast. Und dann hat Gott ihm wirklich ihm die Herrlichkeit Gottes offenbart. Und der Platz, wo er alles Gott gegeben hat, hat er dann genannt, der Berg, wo Gott sieht. Und ich würde sagen, es ist der Berg gewesen, wo Gott ihm die Augen geöffnet hat. Die Augen geöffnet, dass er durchschaute und Christus gesehen hat. Dieser Same, der verheißene Same, er hat Christus gesehen. Und Jesus sagte, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Er hat wirklich dieses von ferne gesehen, er hat sich gefreut, es kommt der Tag. Und freute sich. Und wenn wir lesen 1. Mose 37, da ist ein anderer junger Mensch im 13. Vers. Da sprach Israel zu Josef, hüte nicht deine Brüder das Vieh in Sichem. Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. In diesem Fall ist wieder, wir sehen ein anderer Fall. Die Brüder Josefs, die mochten ihn nicht. Er wusste, die hassten ihn. Und er war eigentlich richtig so ein Außenseiter geworden. Und ich denke, er mochte so gerne bei seinem Vater sitzen und richtig hören, wie sein Vater ihm dann erzählt hat von Abraham, wie das war, auch von Isaac, von das, was so war. Und natürlich auch von Gott, der diese Wunder tut. Und Josef war schon früher nicht umsonst ein Liebling, weil er Gott liebte. Und jetzt ging er, und da heißt es, wo er irre ging, dann fragte ein Mann ihn, was tust du hier? Ich suche meine Brüder. Dieses, ich suche meine Brüder. Obwohl die Brüder ihm nicht wohlgesinnt waren, er suchte sie. Die Brüder haben ihn dann in die Grube geworfen. Und ich denke, da in der Grube ist bestimmt etwas Besonderes geschehen. Da ist ihm Gott begegnet. Da hat er zu Gott geschrien. Da hat er eigentlich in der Tiefe seiner Not schrie er zu Gott. Und es wird ihm in den Psalmen ganz oft, aus der Grube rufe ich Herr zu dir. So ähnlich. Und Gott erhörte ihn. Und dann weiter heißt es, und Gott war mit Josef. Und er war ein glücklicher Mann. Diese Begegnung mit Gott, dieses auch Gott zur Verfügung, hier bin ich. Und dann sagt Gott, hier bin ich. Und dann geschieht dieses beide zusammen, mit Gott zusammen, dieses göttliche Immanuel. Jetzt lese ich noch ein Wort und gehen weiter. 2. Mose 3, Vers 4. Es ist die Geschichte von Mose. Da aber der Herr sah, dass er hinging zu sehen, rief ihn Gott aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Mose, ein von Gott bereitetes Werkzeug, von klein auf. Und was ich ganz interessant finde, seine Mutter, seine Eltern, die hatten eine ganz, ganz kurze Zeit. In sein kleines Kinderherz hineinlegen das, was sich später offenbart, was sich später entfaltete. Und deshalb ist ganz wichtig, auch für die Lehrer, auch für die Eltern, in das Kinderherz hineinlegen, das, was glücklich macht, das, was zu Gott führt. Und ja, ich kann mich erinnern, wie ich war noch ganz klein, war ich vielleicht 4, 5, wie Mama mir von dem Himmel erzählte. Und Kinder, die nehmen alles 1:1. Erwachsene, die filtern alles, ne? Und dann, ja, was passt? Und die Kinder, die nehmen alles, wie man es ihnen sagt. Und wie mir Mama so erzählt hat, da habe ich gesagt, ach, ich möchte auch so in den Himmel. Und es könnte sein, dass es gerade vielleicht der Moment war, wo so gerade das Wichtigste ins Herz hineingelegt war. Und das immer wieder dann siegte. Auch Versuchungen kamen, Umstände, alles Mögliche. Aber dieser göttliche Same im Herzen siegte. Und so war es auch hier bei Mose. Mose suchte seine Brüder auch als Prinz, als König, als noch nicht König, aber er suchte seine Brüder. Er wusste, ich gehöre zu denen, zu ihnen. Aber er war noch ungeschickt. Es war eigentlich, es heißt Mose, kräftig in Worten und Taten. Wenn wir in der Predigt von Stephanus, dann benennt er Mose als einen Menschen, der wirklich fähig war, der Autorität hatte, der Macht hatte. Und er geht kräftig in Worten, in Taten, aber greift menschlich ein. Und es geht daneben. Er wurde zu einem Mörder. Er musste fliehen. Und dann, als er in der Wüste 40 Jahre verbracht hat, da hat er alles wahrscheinlich schon verlernt, die Weisheit der Ägypter fast vergessen. Und dann seine Zunge wurde schwer, die Sprache verlernt. Herr, ich habe eine schwere Zunge, so untüchtig scheinbar. Und jetzt aber vor Gott auserwählt. Hier bin ich. Und dann zuerst versuchte er sich zu sträuben, aber dann später hat er gesagt: Herr, meine Rede fließe wie Tau. Er hat wirklich, Gott hat ihm eine gelehrte Zunge gegeben, hat ihm gegeben auch wirklich ein Herz, das ganz voll für den Herrn ist. Ja, so geht man so ein bisschen durch und dann komme ich jetzt weiter zu Samuel. Und das ist wieder ein ganz besonderer Fall. Wisst ihr, damals in Israel war der tiefste Punkt, kann man sagen, Israel war geistlich total ruiniert. Da war wenig Weissagung, es heißt, das Wort Gottes war teuer, Eli war alt, er war ausgebauert, seine Söhne waren eigentlich gottlose Menschen. Und das war geistlich. Dann wirtschaftlich waren sie total ruiniert. Es war kein Schmied in Israel. Und wenn sie eine Waffe brauchte oder eine Sense schleifen und so, mussten die zu den Philistern und zu ihren Feinden. Und politisch war Israel absolut am Ende auch. Von den Philistern bedrängt, von allen Feinden ringsumher, unbedeutend. Und wisst ihr, und jetzt braucht Gott einen kleinen Samuel. Ist das nicht irgendwie paradox? Es ist wirklich paradox. Und wenn man sieht, wie Gott dahin führt, zuerst musste Hannah wirklich ganz durch tiefe Nöte gehen. Also die war ganz am Ende. Und wo sie weiter nicht konnte. Und dann kommt dieses Gebet von Hannah, wo sie sagt, Herr, wenn du mir ein Kind gibst, dann gebe ich es dir. Eigentlich, so müsste es eigentlich auch sein, sowieso immer. Aber nur diese Not führte dazu. Und dann hat Gott ihr Gebet erhört. Und wie war diese kurze Zeit, in der Samuel zu Hause war, konnte Hannah in sein Kinderherz hineinlegen, das, was ihn später prägte. Und dann, als er gebracht wurde in den Tempel, nach Jerusalem, dann suchte er die Nähe Gottes. Er schlief gerne dort, wo der Leuchter war, dort richtig so im Heiligtum. Und da konnte Gott zu ihm reden. Und dann dieses, in 1. Samuel 3, Vers 4 heißt es, und der Herr rief Samuel. Und er antwortete, siehe, hier bin ich. Und es ist etwas ganz Herrliches, dieses Reden Gottes oder dieser Ruf Gottes. Dort, wo der Herr Ohren und Herz öffnet. Und er kannte aber seine Stimme nicht. Das ist so interessant. Er kannte die Stimme des Herrn noch nicht. Dann lief er zu Eli und dann kommt er zu Eli und sagt im fünften Vers, sagt er, lief zu Eli und sagte, siehe, hier bin ich. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin, legte sich schlafen. Und dann, der Herr rief noch einmal, Samuel. Und er lief wieder hin. Er bleibt nicht liegen. Dann sehen wir, wie das Kinderherz so bereit ist. Du hast mich gerufen. Und er sagte, ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh hin und leg dich schlafen. Und dann heißt es, aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, siehe, hier bin ich, das dritte Mal. Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und ich glaube, jetzt hat er nicht mehr geschlafen. Voll gespannt. Was wird mir der Herr sagen? Ich denke, dieses tiefe Sehen, den Herrn zu hören, war auch Auslöser, dass er gerufen wurde. Es ist ganz wichtig für uns, die wir Aufgaben haben, aber auch, dass wir den Kindern so dieses beibringen, Acht haben auf die Stimme des Herrn. Die Kinder, wenn sie, die sind ja im Alltag. Und diese Stimme, leise Stimme Gottes, die manchmal warnt oder manchmal ermutigt, dass man ihnen es auch beibringt und pass auf, kleine Hand, was du tust und so, dieses alles. Ja, es ist ganz wichtig, dass man dieses beibringt den Kindern, dass sie aufhören auf diese Stimme. Und dann, als Samuel jetzt liegt und dann, da kam der Herr, trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Jetzt zweimal. Und er hat auf ein offenes Ohr gestoßen. Samuel war jetzt, man sagt, ganz Ohr. Und hat gehört, was der Herr sagte. Es war eigentlich eine schwere Botschaft gewesen. Aber er hat sie weitergesagt. Und dann lesen wir von ihm, seitdem begann der Herr zu reden zu Samuel. Und nach kurzer Zeit heißt es, und das ganze Israel merkte, in Vers 19 heißt es, Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beerseba erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Und der Herr erschien weiterhin zu Silo, in Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und was ich ganz interessant finde, wenn man die Geschichte vergleicht, ab diesem Moment kam der Wendepunkt in ganz Israel. Das Volk wurde mutig. Das Volk wurde mutig. Die haben sich irgendwie wieder so aufgerafft. Und dann treten sie auf gegen die Philister. Die haben jetzt auf einmal Mut, aufzutreten. Aber da waren noch so viele Hindernisse. Eli selbst war ein Hindernis. Seine Söhne waren ein Hindernis. Das Volk diente noch den Götzen zum Teil. Und dann, wir wissen aus der Geschichte, dass diese Wunderslade, die kam zu den Philistern. Aber auch da war der Sieg des Herrn, durch die Wunderslade. Es ist so ein besonderes Wort. Ich sehe, wie es anfängt, wenn ein Mensch sein Ohr Gott öffnet und sagt, Herr, rede, dein Knecht hören. Und wir haben heute Morgen das Lied gesungen, der wurde so warm ums Herz. Ja, rede zu mir, mein Heiland. Etwas ganz Besonderes. Wenn so man ganz stille vor Gott wird und hört und Gott einem das Ohr öffnet und dann, dass man wirklich seine Stimme hört und es ist etwas Besonderes. Und ich glaube, jeder von euch, die ihr auch Kinderarbeit tut, habt es bestimmt erfahren. Wenn man so in der Stille Gott naht und Gott zu einem redet. Und ich möchte jetzt zum Letzten kommen, zu Jesaja. Wir lesen in Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach. Wen soll ich senden? Wer will, unser Bote sein. Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Es ist auch so ein Zeitpunkt in Israel damals, wo es ganz dunkel war. Und Jesaja, ein junger Priester, und ich würde sagen, wenn man jetzt ungefähr so ein bisschen ausrechnet, es war das Jahr, da der König Usia starb. Er war aussätzlich sozusagen abgesperrt. Aber wenn man von Anfang liest von Jesaja, dann heißt es, dies ist das Gesicht Jesajas, des Sohnes des Amos, welches er sah von Juda und Jerusalem zur Zeit Usias, Jotams, des Ahas und Hiskia, der Könige Judas. Das ist ein Zeitpunkt fast über 80 Jahre. Ein Zeitabschnitt, wollte ich sagen. Und ganz bestimmt, er war noch ein ganz junger Mensch. Ein ganz junger Mensch. Aber er wollte irgendwie Gott sehen. Und Gott offenbart sich nur denen, die von ganzem Herzen sich ausstrecken. Die wirklich seine Herrlichkeit schauen wollen. Und das ist hier auch, wo er so Gott sucht. Und dann offenbart sich ihm der Herr. Und er sagt am Anfang hier, des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeglicher hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus war voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Und wenn wir das Buch Jesaja ein bisschen kennen, und es ist so ganz interessant, so ein bisschen, wenn man zurückschaut. Das Wort ist so interessant aufgebaut, so wunderbar. Im 5. Kapitel, das Kapitel zuvor, sieht Jesaja den Weinberg des Herrn. Er sieht, ich will meinem Lieben ein Lied singen, ein Lied meines Geliebten von seinem Weinberge. Sozusagen, er will dem Geliebten sein Lied singen. Und mein Lieber hat einen Weinberg am fetten Ort. Und er zeigt, er hat alles für diesen Weinberg getan, aber er brachte nicht die Früchte, die er erwartete. Und dann kommt diese Frage, warum? Warum? Hat er nicht schon alles getan für diesen Weinberg? Warum brachte er Härlinge, also diese saure Früchte? Und dann zeigt er, dieser Weinberg, das ist das Haus Israel und die Männer Judas, das sind die Pflanzen dieses Weinbergs. Er wartete auf Recht und ist kein Recht da, auf Gerechtigkeit, so ist Klage. Und dann spricht er 6-mal aus, wehe dem. Ja? Wehe dem, wehe dem, wehe dem. Er sieht wirklich, da muss man eifern, wie dem. Und dann kommt er zum Herrn, sieht seine Herrlichkeit und auf einmal ruft er, weh mir, weh mir. Ist ja besser, fangen wir von dem an, ja? Weh mir. Wirklich, dass man sich durch und durch sieht. Und ich kann einmal von einer Begebenheit, wisst ihr, es war 90er Jahre, so auch Anfänge. Ich bin bei Nacht aufgestanden, ich wollte für einen Bruder beten. Und irgendwie betete der Herr, öffne ihm die Augen. Zeig ihm doch, dass er nicht recht tut und so. Und betete. Und auf einmal wendet Gott alles und sagt, und du? Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe das gehört. Ich habe das gehört. Und du? Und dann auf einmal, wisst ihr, dieser Blick nach außen hat sich gewendet auf einen Blick nach innen. Und ich habe mein Leben gesehen von klein auf, wie in einem Film. Das war so, dass von klein auf vieles, was ich absolut vergessen habe. Und das war so ganz, ganz diese Momente, wo ich gesündigt habe. Eine Sünde nach der anderen. Und wisst ihr, wenn ein Mensch, das hat Bruder Nims in Russland gesagt, wenn ein Mensch dreimal am Tag sündigt oder lügt, manchmal lästert oder irgendwie etwas tut, was dem Herrn nicht gefällt. Wie viel sind es im Jahr? 1000, über 1000 Sünden. Und manche Leute sündigen nicht nur dreimal am Tag. Und wie viel ist es, wenn ein Mensch 50 ist zum Beispiel? Kann es zählen? Und wenn auf einmal der Herr offenbart das Innere. Und wisst ihr, und dann auf einmal, ich zerbrach vor Gott. Dieses Weh mir, eigentlich hatte ich schon mich bekehrt. Ich hatte auch damals schon Heiligung gesucht. Aber auf einmal habe ich Gott gesagt, Herr, wie konntest du überhaupt mich nehmen? Wie konntest du sowas? Ich habe früher gedacht, ich bin ein guter Junge. So, von mir gut gedacht. Und andere Leute haben von mir auch wahrscheinlich gut gedacht. Auch noch früher noch. Als ich bemühte mich ja auch noch selber noch jung gewesen, habe mich um junge Leute bemüht, um die Jugend damals und ja, habe versucht, mein Mögliches zu tun, aber ich kannte mich nicht. Ich kannte mein Inneres nicht. Bis Gott mir wirklich meine Abgründe gezeigt hat. Und als ich dann so von Gott zerbrochen bin, konnte Gott anfangen, mich so bei der Hand nehmen und wirklich mich zum Altar führen. Und wisst ihr, diese Glut vom Altar Gottes, wie hier, wenn ein Mensch wirklich so vor Gott zerbricht, dann hat Gott eine wunderbare Möglichkeit. Hier eine Glut vom Altar. Da heißt es, da flog der Seraphim einer zu mir, und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meine Lippen an, meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Und dann kommt dieses, wen soll ich senden? Seht mal, das ist, was uns zum Dienst fähig macht. Diese Glut vom Altar Gottes. Das ist, was uns durch und durch reinigt. Das ist das Feuer Gottes, der Heilige Geist, der das eigene Ich, das eigene Verlangen, irgendwie was gelten oder irgendwie ein bisschen Ehre zu bekommen, irgendwie ein bisschen doch was gelten, und das muss verbrannt werden. Jeder Neid, jeder Stolz, jeder Geiz, jeder Strick, der die Seele bindet, der muss wirklich verbrannt werden. Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben, Liebe zur Welt und dieses Ganze, das muss auf den Altar. Und dann ist so schön, sende mich. Und Gott gibt ihm eigentlich eine schwere Botschaft. Und er sagte, geh hin und sprich zu diesem Volk in Vers 9. Höret und versteht nicht, sehet und merkt's nicht. Und Gott sagt, verstocke das Herz dieses Volk. Lass ihre Ohren hart sein, blende ihre Augen. Schrecklich ist das. Eine Botschaft, die schrecklich ist. Und liebe Geschwister, wie schön ist es, Gott hat uns heute eine andere Botschaft gegeben. Öffne ihre Augen. Ja, so zuerst, öffne ihre Ohren, dass sie es verstehen. Das hat Jesus den Jüngern gesagt, selig sind eure Ohren, dass sie es verstehen. Selig sind eure Augen, dass ihr seht. Er öffnete ihnen das Verständnis und dann nicht verstocke das Herz, sondern mache das Herz weich, öffne das Herz. Wir dürfen das Herz öffnen. Und dass wirklich, dass sie mit ihrem Herzen verstehen, sich bekehren und genesen. Die neutestamentliche Botschaft ist tausendmal herrlicher. Paulus, der jauchzt und sagt, wenn dieses alttestamentliche Herrlichkeit hatte, und wie viel mehr wird das neutestamentliche, das Amt des Geistes herrlich sein, etwas, was bleibt. Und dann, es will auch heute diesen heiligen Samen offenbaren. Zum Schluss hat Gott gesagt, am Ende dieses Kapitels sagt er, ein heiliger Samen wird solcher Stamm sein. Er hat gesagt, alles wird abgehauen, alles Erhobene, alles, was hoch ist, bis dieser heilige Same bleibt im Herzen. Und wisst ihr, es gibt so ein kleines Heftchen, Boten eines hellen Tages. Habt jemand gelesen von Bruder Riegel? Und am Anfang ist geschrieben, wie so eine ganz aufgeregte, große Menschenmenge wartet. Sie stehen da, es wurde eine große Eislaufhalle gemietet, die 1000 Sitzplätze hat, und die warten. Jetzt kommt eine Kutsche, und aus dieser Kutsche steigen 4 ganz junge Leute raus. Bruder Riegel, er war da knapp 20 oder 21. Seine Frau, auch knapp 20. Dann noch 2 Mädchen. Also die waren, glaube ich, noch unter 20. Stellt euch vor, wir sagen heute die alten Brüder. Das waren eigentlich Küken. Und die treten auf im Namen des Herrn. Und diese ganze Halle, die füllte sich einen ganzen Monat lang, jeden Abend der Evangelisationsversammlung. Und Mitte der zweiten Woche bricht das Eis, wie sie sagen. Und Leute bekehren sich. Und einer nach dem anderen. Und dann, ja, Wir haben diese jungen Leute unter uns. Wir haben diese jungen Leute. Aber wisst ihr, diese Glut vom Altar, es ist ganz wichtig. Diese Sendung, es heißt, er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, zusammen seine Auserwählten von den vier Winden. Dieser Bibelvers, der stand 30 Jahre lang hindurch auf jeder Evangeliumsposaune. 30 Jahre hindurch. Und dann auf einmal stand er nicht mehr. Gott konnte irgendwie nicht mehr senden. Und wisst ihr, Gott möchte heute senden. Und wisst ihr, die Sendung fängt immer an hier, am Altar. Am Altar, wo das Herz ganz gereinigt wird. Wo das Herz gereinigt wird. Und dann, wo die stammelnde Zunge auf einmal wird so ähnlich wie im Psalm 45. Da heißt es, meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers. Und es ist so herrlich. Wisst ihr, als Gott mich damals gerufen hat, ich konnte ihm nicht glauben fast. Ich dachte, wieso? Ich kann das nicht. Und es war so deutlich ein Wort aus Jesaja 51. Ich lege mein Wort in deinen Mund. Und bedecke dich mit dem Schatten meiner Hände. Und dann, ich habe genauso gesagt wie Mose damals, ich kann nicht. Meine Zunge, ich kann nicht. Und wisst ihr, es ist wirklich so, ich konnte nicht. Und es ist bis jetzt mir schwer. Ich muss mir jedes Wort erbieten. Aber wenn ich manchmal von der Arbeit, als ich noch angefangen habe im Beruf, dann haben wir uns manchmal so zusammengetan und einer wurde geschickt in die Kantine, Essen zu bestellen. Einer geht voraus, bestellt für alle und dann kommen die anderen zu, müssen nicht die lange Schlange stellen, alles ist schon der Tisch gedeckt. Und wisst ihr, wenn ich so stand an der Kasse und räumte mir alles zusammen, so zwei Suppen, so dann drei Schnitzel und ja, was bestellt wurde. Und ich stehe da und die Kassiererin guckt mich an und ich stottere rum und kann nicht sagen, was ich will. Und mir war so peinlich und dann guckt sie mich an, na was willst du denn jetzt? Ne? Und das war so, ich konnte nicht, meine Zunge war wie gebunden. Und als Gott mich damals gerufen hat, ich dachte, Herr, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht. Und so ähnlich, so wie Gott gesagt, der das Ohr gemacht, sollte der nicht hören. Der das Auge gemacht. Sollte der nicht sehen. Und genauso, der die Zunge gemacht hat, sollte der nicht fähig machen. Und nach habe ich gemerkt, wie Gott wirklich sein Wort offenbart. Und für mich war das Wort Gottes alles. Ich konnte kaum erwarten, wenn ich von der Arbeit komme. Und so studieren und wenn ich morgens früh aufgestanden bin, das Wort. Und immer wieder und alle Parallelstellen. Und das war etwas Lebendiges ab diesem Moment. Und dann habe ich gelesen von den Erfahrungen, wie bei Bruder Riegel es geschah. Wie er sich auf den Altar legte. Er beschreibt in seinen Lebenserfahrungen, wie er kommt mit seiner Frau. Seine Frau war damals schon geheiligt. Und der war nur bekehrt. Aber natürlich voll Eifers. Er hat die Gemeinde Gottes erkannt. Und dann besuchten sie eine Versammlung der Freimethodisten. Und sie machten damals das. Sie waren voll Kraft, sie waren Überzeugung. Und damals war es irgendwie so, überall so eine Aufbruchstimmung. Jetzt bot sich eine Gelegenheit und dann sagte er ein Zeugnis. Und seine Frau sagte ein Zeugnis. Und nach der Stunde kommen die Leute an ihm und sagen, ja, würdet ihr nicht mehr davon erzählen? Und ja, wie meint ihr das? Nur irgendwie eine kleine Botschaft bringen. Und er sagt zu. Und er guckt, seine Frau wurde bleich. Und ja, guckt ihn an mit großen Augen. Naja, sie kennt ja ihn, dass er sowas nicht kann. Und dann sagt er, wir gehen nach Hause. Die ganze Zeit still kein Wort. Alle voll in sich gesenkt. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Jetzt kommt er nach Hause, er nimmt seine Bibel, geht in den Garten und er sagt, allein dieser Apfelbaum weiß, was ich alles Gott versprochen habe. Wie ich doch mich ganz mit Leib und Seele entgeweiht habe. Nur, dass Gott ihm ein Wort gibt. Es dauerte Stunden, er rang mit Gott. Und dann schreibt er, seine innere Feinde, die riefen um Gnade. Der innere Stolz, der innere Neid und alles dieses Innere, das, die riefen um Gnade, dass er doch möchte mit ihnen ein bisschen barmherzig sein. Sie wollen auch noch ein bisschen leben, aber er hat sie unbarmherzig auf den Altar gelegt. Und dann gab Gott sein Wort. Und voll Freude kamen sie abends. Er sagt, er zitterte wie ein Laubblatt. Und er kommt zur Kanzel und zittert den ganzen Leib. Und mit stammelnder Zunge hat er das Wort gelesen. Und das war ein Wort aus 1. Thessalonicher 4. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und als er dieses Wort gelesen hat, sagte, fühlte er, als ob ein gewaltiger Sturm ihn ergriffen hätte. Und so. Und in dem Moment, sagte er, hat Gott alle seine Sinne abgeschaltet. Er kam zu sich nach einer Stunde und er sieht, der ganze Saal jauchzt. Und seine Frau sprang auf mit beiden Händen und jauchzt auch. Und er sagte, es war einmal sowas. Und später war einmal noch einmal sowas, wo er einmal so saß und dann auf einmal merkt man bei einer Predigerkonferenz und wie Gott ihn auf einmal gerufen hat. Und ungefähr nach einer Stunde kam er zu sich hinter der Kanzel und sieht, wie alle Brüder so irgendwie tiefe Ehrfurcht alle ergriffen hat. Er sagt, es war zweimal in seinem Leben so. Aber so, als das erste Mal das geschehen ist und er das verspürt hat und dieses wunderbare Glück, in der Hand Gottes brauchbar zu sein, das war für ihn alles entscheidend. Jetzt, ja Herr, ich bin dein Bote. Der fragte nicht mehr nach nichts. Einfach, es stand für ihn und für seine Frau klar. Und so wurden sie beide Arbeiter im Weinberg Gottes. Ganz junge Leute. Und ich denke, Geschwister, wir brauchen heute Reformationen. Nicht in diesem Sinn, dass man jetzt alles irgendwie, wir brauchen Belebung. Wir brauchen neue Quellen. Und Gott hat sie schon in Kindern. Er fängt von klein an. Und wenn wir, ihr Sonntagsschullehrer, wenn ihr mit den Kindern, legt ihnen dieses Sehnen, dieses Verlangen nach Glück, nach wahrem Glück, das richtig glücklich macht. Und wenn das hineingelegt ist, dann habt ihr euren Dienst getan. Und vielleicht für die Jugendleiter ist wichtig, dass man die Jugend ermutigt, dass die Jugend wirklich, dass man Arbeiter gewinnt. Arbeiter für den Reich, für das Reich Gottes. Und ich habe damals schon gemerkt, ich bin kein Vorangänger. Ich kann das einfach nicht. Aber einmal habe ich so gelesen von Spurgeon, wie er schreibt, wie er gesehen hat, ein kleiner Kutter zieht ein großes Schiff raus. Aus dem Port, aus dem Hafen zieht ein Schiff raus ins Meer. Und dann, so, dieser Kutter hat seine Arbeit gemacht. Und dann aber das Schiff, das ist jetzt voll beladen, das ist jetzt richtig auf dem Kurs. Und ich habe auch gedacht, Herr, das will ich. Ich will einfach klein sein, aber ich will für dich Leute gewinnen. Menschen, die sich ganz dir weihen. Menschen, die eine Ausrichtung bekommen für ihr Leben. Und wenn sie dann beim Altar gewesen sind und wenn diese Glut sie wirklich durchleuchtete und wenn sie sich gesehen haben, ja, dann sind sie auf dem rechten Kurs. Dann sind sie in deiner Hand und dann wirst du sie sicher führen. Und Gott möchte uns auch allen darin helfen und uns alle darin segnen. Und wisst ihr, bei Gott ist noch nie zu spät. Wenn wir so mit unseren menschlichen Augen sehen, es scheint irgendwie, ja, wie geht's weiter? Das ist bei Menschen so, aber nicht bei Gott. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Und wisst ihr, wenn ich genau sehe, wenn man das Wort genau liest, dann unter allem Scheinenden, wo es kaum möglich ist, siegt Gott doch. Gott siegt zuletzt immer noch. Und wisst ihr, die Offenbarung 7 Serien, der Anfang ist wie das Ende. Und das Ende wie der Anfang. Diese 7 Serien, das Ende einer Serie ist immer so wie der Anfang. Und dann geht die andere. Und so haben es die alten Brüder gesehen. Die haben gesehen eine verherrlichte Gemeinde am Ende. Eine gekleidete Gemeinde. Weiß gekleidete Gemeinde. Die haben gesehen eine Gemeinde, die mit Gerechtigkeit gekleidet ist, die geschmückt ist. Und was trieb sie? Das trieb sie gerade. Zusammen sein aus der Welt. Die suchten ihre Brüder. Die gingen hin. Und die scheuten auch keine Zeit, kein Geld, keine Kräfte. Alles haben sie Gott geweiht. Und deshalb konnte Gott bauen. Und dann später, als diese andere Lehre aufgekommen ist, ja, wird Gott wirklich senden? Wird es wirklich noch eine Ernte geben in der Endzeit? Und werden wirklich die Schnitter Gottes, dass noch Menschen wirklich gehen sammeln? Oh nee, das wahrscheinlich nicht. Ach, steht doch, werde ich noch Glauben finden. Wisst ihr? Und dann ist diese Lehre umgekippt. Und wir sehen die Ergebnisse. Die Gemeinde Gottes hat am wenigsten Missionare gehabt in dieser Zeit. Aber ich glaube, Gott möchte auch heute Arbeiter in seine Ernte rufen, in seinen Weinberg. Und die da wirklich sozusagen ausgehen mit einer hellen Posaune, die da ausgehen mit einer scharfen Sense, die wirklich einfach, das ist sein Licht, seine Wahrheit. Und Gott möchte auch heute noch helfen. Und auch in der Endzeit. Gott kann in einer ganz kurzen Zeit Im Siegespsalm 68 steht, der Herr gab sein Wort mit großen Scharen Evangelisten. Und natürlich, es ist wieder so eine Sache, ich versuche, jede mögliche Spekulation zu vermeiden, dass man, ja, was wartest du noch? Ach, ich warte nicht viel. Ich warte nur, dass einige sich ganz Gott weihen. Und dass das Wort irgendwie offene Ohren findet, offene Herzen und dass dieses Wort Frucht bringt. Und mehr braucht es nicht sein. Und dann wird das weitergehen und Gott wird helfen. Gott segne uns, Gott helfe uns und sei mit uns. Amen.